Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich heute auf einen Gast, den wir schon mal hatten, und zwar heute Klaas Engels. Hallo Klaas.
Hallo, ich muss darauf bestehen, dass ich Stargast bin.
Der Stargast, der schon mal da war. Ja, genau, ja, ganz wenige werden noch ein zweites Mal eingeladen. Ja. Ganz wenige kommen auch freiwillig noch ein zweites Mal. Nein, aber der Klaas, wir haben letztes Mal ein langes Gespräch geführt über, ich sag mal, Gott und die Welt, wie man so schön sagen darf.
Du aus wie wir es auch vorgehabt hatten.
Ja, wie wir es vorgehabt hatten. Und wir hatten aber gemerkt, dass wir so naturally, um nochmal anzudeuten, wo die Reise hingeht, so irgendwie zu ganz viel zu USA gesprochen haben.
Ja.
Hat auch Gründe, du warst lange da, du kennst dich gut aus, du hast auch studiert vor Ort und du kennst zum Beispiel auch das komplizierte Wahlsystem, was wir ja immer hier nicht so ganz verstehen, und weil, wie du es so schön im Vorgespräch gesagt hast, die Zeitungen momentan ja voll sind mit USA-Wahl und Vorwahlen und warum jetzt schon, wenn eigentlich erst im November gewählt wird und naja, das Schreckgespenst Trump, habe ich gedacht, lade ich dich als Experten nochmal ein und wir reden nochmal über dieses Thema. Also heute willkommen zu unserem USA-Spezial mit Stargast Klaas Engels.
Klaas Engels. Ich wurde ja in den USA nie Klaas genannt. Also meine besten Freunde konnten nicht Klaas sagen. Die konnten Klaus, aber Klaas konnte keiner sagen.
Ja, Glass, wie Englisch das Glas, oder? Geht das?
Ja, aber du hast es so hingeführt. Klar, das haben sie auch geschafft. Und dann Klaas. Ich weiß nicht, keiner konnte es aussprechen.
Ja, es ist aber gut, dass du bei uns bist und jetzt nicht in der US-Talkshow. Ja. Also danke dafür schon mal.
Genau, ja, wirklich.
Ich habe mir extra Zeit genommen. Jetzt fangen wir mal an. Wir lesen hier, die Zeitungen sind voll. Die US-Vorwahlen. Warum lesen oder warum geht es jetzt eigentlich schon um die Vorwahlen, wenn eigentlich erst im November gewählt wird?
Also das Ganze ist ja mittlerweile, und das hat auch nochmal mit Donald Trump noch mehr zu tun, als es davor der Fall gewesen ist, ist ja im Grunde eigentlich, also ich habe das, Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas kompliziert anfange, aber es ist, eigentlich ist die Wahl in Amerika so ein bisschen wie die Fußball-WM bei uns mittlerweile. Alle vier Jahre findet sie statt und dann gibt es ein großes Finale und dann entweder hast du gewonnen oder verloren. Und mittlerweile wird ja eigentlich in der amerikanischen Nachrichten, in News-Sendung eigentlich über gar nichts anderes mehr geredet. Also wenn du hier Nachrichten einschaltest, dann geht es um neue Gesetze, Gesetzvorlagen oder sonst was. Darüber wird in den USA überhaupt nicht berichtet. Es wird nur über Personen berichtet. Es wird auch nur darüber berichtet, ob das gute Personen oder schlechte Personen sind. Du hast extrem viel Meinungsjournalismus, wo du wirklich einfach nur Leute hast, die sagen so, ich finde aber, also es wird wenig über Fakten gesprochen, vor allen Dingen auch bei der einen Seite. Und dann wird das einfach so, das hat natürlich auch damit zu tun, dass alles ein Geschäft ist, auch Wahlen ist ein Geschäft. Ja, du hast einfach dieses Dauerthema, es ist spannend, welcher Kandidat, jetzt kann ein Kandidat ins Gefängnis kommen, das ist ja, das heißt, viele Leute schalten ein, und viele Leute schalten ein, heißt, viel Werbung wird verkauft, und Business läuft. Ja, es ist also eigentlich auch irgendwie, selbst Wahlen ist eigentlich letztlich für die ein Business. Und aber eben dadurch, dass das jetzt so polarisiert ist, eben auch ein Business, was die Gesellschaft mittlerweile einfach gespalten hat. Also wirklich in zwei Lager. Aber ich habe das ja letztes Mal auch schon erwähnt, die Amerikaner mögen es ja gerne einfach, schwarz oder weiß, verloren oder gewonnen. Von daher auch Versuche oder Interessen, irgendwie hier mehrere Parteien zu etablieren. Es gibt ja noch mehrere Parteien. Es gibt ja auch die Grüne Partei. Die kriegen ja auch so ein paar tausend Stimmen. Und noch die Libertarianer oder wie sie heißen, kriegen auch noch ein paar tausend Stimmen mit Jill Stein und so. Aber im Grunde hast du einfach nur zwei Parteien. Es gibt nur die beiden Mannschaften, LA Lakers und New York Giants, das ist ein anderer Sportart. Und die spielen halt gegeneinander und dann hast du entweder verloren oder hast gewonnen. Alle vier Jahre. Und insofern ist das wie so ein Election Bowl. Ne? Ist nicht Super Bowl, sondern Election Bowl. Und dafür muss halt extrem viel passieren. Und in den USA wird einfach immer viel gewählt. Ja, also auch die Kongressabgeordneten müssen sich alle zwei Jahre wählen lassen. Und auch das ist ein Geschäft, weil du kannst dir das ja nicht leisten, die Wahlen. Du musst ja die ganze Zeit irgendwie diese Wahl bezahlen. Mhm. Also lässt du dir das bezahlen von Leuten, die dann wiederum gleichzeitig dann interessiert sind, dass du für sie die Interessen in den Gesetzen durchsetzt. Das ist alles irgendwie, es ist tatsächlich korrupt letztlich. Ne?
Das heißt, so ein Parteienfinanzierungsgesetz wie bei uns gibt es nicht. Also es gibt nicht sozusagen wie
es,
bei uns.
Es gibt es, aber das haben die einfach selber geändert. Ja, es gab, es gab da, es gab da Obergrenzen und dann haben die einfach die Gesetze geändert, weil das war ja für sie profitabel. Und es gibt auch nichts, was sie davon abhalten konnte, weil sie sind ja der Gesetzgeber. Ja. Und da hättest du vielleicht irgendwie beim Supreme Court, also beim Verfassungsgesetz der Amerikaner, das vielleicht irgendwie einklagen können, aber das hätte, wer hätte das gemacht? Also diese Super PACs und so, da gibt es dann Ausnahmefälle, aber die leben alle komplett nur von Ausnahmefällen. Also insofern muss das Thema immer warm gehalten werden. So, jetzt haben wir aber im November die Wahl. Wieso sind jetzt Vorwahlen?
Ja.
Das System ist eben so, es ist keine Bundeswahl, die stattfindet im November, sondern es sind 50 Staatswahlen. Jeder Staat wählt auch unterschiedlich. Also du hast unterschiedliche Wahlsysteme, unterschiedliche Art und Weise, Weisen, wie das bewertet wird, wie du deine Stimme abgeben kannst. Jeder Staat wählt für sich und gibt dann die Ergebnisse ab. Und der Kandidat oder die Kandidatin der Parteien wird gekürt durch dieses sogenannte Vorwahlsystem. Und diese Vorwahlen, die haben jetzt gerade angefangen mit dem ersten Staat Iowa. Die Demokraten mussten sich da nicht mehr entscheiden, denn Joe Biden hat gesagt, ich bin Präsident und ich stelle mich zur Wiederwahl. Es gibt immer mal Fälle, in denen der Präsident dann auch herausgefordert wird, innerparteilich. Ich glaube, zum letzten Mal ernsthaft war das Ende der 70er der Fall bei Jimmy Carter, der damals Präsident war, ein etwas unglücklicher Präsident. Und der wurde von Ted Kennedy herausgefordert, hat sich da aber durchsetzen können. Und das war aber relativ eng. Seitdem ist es nicht mehr wirklich passiert.
Aha, okay.
Und deswegen weiß ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die machen noch offiziell Vorwahlen, aber das wird gar nicht groß thematisiert. Das läuft dann einfach durch. Das Interessante an den Vorwahlen ist, dass hier zwar die Partei abstimmt, aber du nicht Parteimitglied sein musst. Ja, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Parteimitglied der Grünen bin, dann darf ich bei den Grünen auch mit abstimmen.
Ja.
Und da ist es nicht so, du musst dich einfach registrieren als Vorwähler quasi.
Ja.
Also ich könnte mich quasi auch als Amerikaner einfach für die Republikaner registrieren und dann abstimmen. Ja, du kannst dich also richtig, hier alle Demokraten tun sich mal zusammen und registrieren sich überall und wählen dann, keine Ahnung, irgendjemand anders, den sie gerne haben wollen. Das wäre theoretisch möglich.
Ja, ist ja interessant.
Dann, und dann wählen halt die Staaten nacheinander und eigentlich ist es dann so, du kriegst dann immer so eine bestimmte Anzahl an Stimmen und der am Schluss von diesen Wahlen am meisten Stimmen gesammelt hat, der ist dann der de facto Kandidat für die Wahlen im November. Ich habe übrigens beim letzten Mal noch mitbekommen, dass das aber gar nicht schriftlich verbürgt ist, dass es so sein muss. Also die machen das halt so, ne? Also die meisten Stimmen hat, er ist dann der Kandidat. Aber eigentlich muss dann der Nationalkongress, also die Nationalversammlung im Sommer, muss den Kandidaten gar nicht, die sind nicht gebunden daran, an das Ergebnis. Das ist niemals aufgeschrieben worden, offensichtlich. Sie könnten also sich auch letztlich drüber hinwegsetzen, was sowieso gerade das Thema in Amerika ist mit Wählen und dann Entscheidungen. Aber wird in der Regel natürlich gemacht. So, jetzt hast du halt dann die erste Vorwahl gehabt in Iowa.
Also die Vorwahl, das ist sozusagen jetzt nur, wer als Präsidentschaftskandidat ins Rennen geht. Nur darum geht es.
Genau. Genau, okay. Es geht nur darum.
Ja, und es hat noch nichts mit den sogenannten Wahlmännern zu tun. Das ist nochmal was ganz anderes.
Nee.
Wie ist dieses System mit den Wahlmännern dann später? Das ist doch auch nochmal ganz kompliziert.
Also das ist dieses Electoral College. Es ist ja in Amerika eine indirekte Wahl. Ich glaube, damals und zwar seit der ersten Wahl, also seit 1789 schon. Und man konnte sich damals nicht darauf einigen, ob der Präsident gewählt werden soll von den Abgeordneten, die ja nur weiße Männer waren. Also ich glaube, es waren sogar nur weiße Landbesitzer. Also es war eine relativ kleine Auswahl an
die sich auch leisten konnten zu der Zeit, so einen Spaß zu machen wie Politik, den ich arbeiten muss.
Genau.
Oder beziehungsweise
es kommt noch was anderes dazu tatsächlich. Aber es ist, ob die wählen, oder nee, genau, oder einfach die vom Volk direkt gewählt werden sollen. Ja. Und das waren, genau, und das waren die Landbesitzer. Die Landbesitzer waren eigentlich die, die wählen durften, und die Abgeordneten waren eben dann die, die den Präsident wählen sollten. Und da haben sie sich auf so einen Kompromiss geeinigt, dass die Abgeordneten gewählt werden, und die werden dann pro Staat irgendwie entsandt, um den Präsidenten dann zu wählen. Und so ist es eben auch heute noch. Bloß, dass du eben nicht, wie jetzt zum Beispiel im Senat, hast du pro Staat zwei Senatoren, ja, einen Senior Senator und einen Junior Senator, also der länger dabei ist, und der Senior Senator. Mhm. Und bei den Wahlmännern ist es so, dass die Staaten unterschiedlich viele Wahlmänner versenden. Das heißt, wenn du in einem Kleinstaat lebst wie Delaware, dann ist deine Stimme deutlich weniger wert, weil dein Bundesstaat entsendet nur drei Wahlmänner.
Ah, ja.
Kalifornien allerdings entsendet 54 oder so.
Wow.
Und Florida entsendet auch relativ viele. Also es gibt Staaten, die relativ viel entsenden, und kleine Staaten, die relativ wenig entsenden. Und das ist dann natürlich beim Wahlkampf dann entscheidend, weil du dich dann entsprechend auch um Bundesstaaten halt mehr kümmerst, die dann irgendwie das Zünglein an der Waage sein können.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und was sind diese Wahlmänner? Also sind das jetzt Privatleute, die so eine Zeit lang so wie Schöffen bei uns oder so? Oder sind das Parteimitglieder, die gestellt werden? Oder wählt man quasi Parteiliste und auf der Liste sind dann... Bitte?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht genau. Ich meine... wir haben ja sowas, was Ähnliches mit der Bundesversammlung. Mhm. Ich glaube, die Bundesversammlung ist ja in Deutschland, also die Bundesversammlung wählt ja den Bundespräsidenten, das ist ja keine Direktwahl. Und es war zumindest mal so, ich meine, es ist so, dass es die Abgeordneten sind des Bundestages mal zwei. Was heißt, die schicken dann nochmal, die suchen sich dann irgendwie Prominente raus oder Leute, die das Bundesverdienstkreuz bekommen haben oder so, die dann nochmal geschickt werden. Bei den Elektors, ich glaube nicht, dass das jetzt zwingenderweise Abgeordnete sein müssen des Staates oder so.
Nee, man hat es auch noch nie so gehört. Man
das
hat ja
kann
auch
ich, ja, ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Aber es ist ja, was ja letztes Mal passiert ist, ist ja, dass die sogenannte Fake-Electors geschickt haben. Das ist jetzt auch, die wandern alle in den Knast übrigens, richtig lange. Mhm. Und die, das ist dann nochmal ein extra Thema eigentlich, die waren 2020. Aber
ein extra Wahlbetrugsthema.
Die haben dann einfach diese Leute haben da so Fake-Papiere aufgesetzt und die da hingeschickt und gesagt, an diesem berühmten 6. Januar, wo es dann eben auf diesen Sturm auf das Kapitol geschah, haben die da hingeschickt, um zu sagen, so, hey, aber wir sind eigentlich die Echten, und das wird ja nachher irgendwie alles sowieso unterbrochen, abgesetzt, und dann sind wir schon da mit den Papieren, die sie sich aber wirklich aus dem Internet gezogen haben. Also das ist auch so richtig schlecht gemacht. Und diese Leute, die dann hingegangen sind, die gehen jetzt auch alle in Bau. Also es ist, weil Wahlbetrug, also wenn du es nachweisen kannst, kriegst du richtig lang Gefängnis für in Amerika.
Mhm. Ja, also jetzt wollen wir nochmal ganz kurz zurück von den Wahlmännern in die Vorwahlen, wo wir jetzt ja gerade stecken. Und du hast eben schon das Stichwort Iowa gesagt. Iowa, das hat man ja jetzt auch gelesen. Iowa ist immer der Staat, in dem man so eine... Vorhersagementalität zu sein. Also der Iowa, die gilt immer so ein bisschen als, sag mal, Vorausschau. Wie kommt das? Woher stammt das?
Ich glaube, es ist halt, weiß gar nicht genau, also, wer wann wählt, weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß aber, dass Iowa schon lange, sicherlich seit 50 Jahren, der erste Staat ist.
Ach so.
Wie man dazu gekommen ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Die Iowanesen, keine Ahnung, die Leute, die in Iowa leben, die beschweren sich eigentlich darüber. Die sagen so, alle vier Jahre kommt ihr hier alle an, dann ist ja alles voll, überall stehen die News Trucks und dann ist die Vorwahl gelaufen und dann sehen wir niemanden mehr, der irgendwas über Iowa berichtet. Die Menschen wissen auch alle gar nicht, wo Iowa auf der Karte ist.
Und so, ja, hilf uns mal, Montana, für alle, die es hier auch nicht so genau wissen.
Ich weiß, wie er aber aussieht, aber...
Eine Stadt im Midwesten, oder? Im Mittleren Westen, die es bekannt ist mit Vieh und Weizen, nee, oder?
Ist eher östlich als westlich, meine ich. Okay. Aber wir geben das mal unseren Zuhörern als Aufgabe.
Ja, damit die auch mal was googeln können. Damit ihr nicht glaubt, einmal Podcast bekommt. Ja, genau. Alles wisst ihr dann schon.
Genau, nicht alles wissen.
Also auf jeden Fall das ganze Amerikanistikstudium hier abgreifen.
Du hast halt vor diesen Vorwahlen, ungefähr ein Jahr davor, fängt das an, dass die Parteien und dann eben auch die Medien darüber reden, wer wird wohl der Kandidat oder die Kandidatin. Mhm. Und dann wird halt ewig drüber geredet. Und dann irgendwann im Herbst fangen halt die Fernsehdebatten an, dann wird irgendwie debattiert und dann scheiden schon die ersten aus und die müssen ja auch unglaublich viel Geld dafür generieren, um diesen Wahlkampf sich leisten zu können, oder sind halt reich, können es einfach so bezahlen. Und diese Wahl in Iowa ist eben deswegen, weil sie die erste ist und auch dann dem Tag halt erstmal die einzige ist, so der erste Gradmesser. Ja? Das erste Mal, dass du halt wirklich ein Ergebnis da hast, statt immer nur diese Umfragewerte, denen man ja irgendwie spätestens seit 2016 und Trump und Clinton eh nicht mehr so wirklich trauen kann. Und da siehst du es dann zum ersten Mal, okay, hier haben wir zum ersten Mal wirklich Zahlen und können uns daran orientieren, weil viel läuft eben auch über Momentum. Es gab viele Kandidaten, von denen man jetzt überhaupt gar nichts mehr weiß, die am Anfang gut abgeschnitten haben. Man gedacht hat, guck mal, der ist richtig auf einem guten Weg, und auf einmal passiert da bei irgendeiner Vorwahl was anderes oder jemand anders wurde gewählt und auf einmal kippte das Ganze. Ja, da lassen sich die Amerikaner das hinterher gern irgendwie mitreißen.
Ja, okay, Klaas. Und entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber eine Frage. Wie ist denn ausgegangen in Iowa? Was waren denn die Ergebnisse?
Achso, genau. Das Ergebnis war so wie erwartet. Man hatte ein bisschen die Hoffnung, dazu muss man noch davor schicken, es gibt jetzt mittlerweile noch drei Kandidaten. Das ist einmal Donald Trump und dann Nikki Haley und DeSantis, dessen Vorname mir gerade nicht einfällt. Ron DeSantis, genau. Den Gouverneur von Florida. Mhm. Und dass Trump das gewinnen würde, war zu erwarten. Es ging eigentlich eher darum, wie hoch wird er das gewinnen? Er hat sehr hoch gewonnen, also er hat mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, und das ist eigentlich wirklich echt selten, ja, dass ein Kandidat bei Vorwahlen so hoch gewinnt. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es keine Chance gibt, dass sich das irgendwie verändern wird, denn so schlimm er ist, und er ist wirklich schlimm, ist er eben auch charismatisch, und das sind die anderen beiden halt nicht. Und die nehmen die Leute einfach nicht genug mit, und für die Amerikaner ist das halt auch alles Big Theater, ne? Also die wollen das, die finden das natürlich auch einfach, ja, geil, ja, dass das irgendwie dass das so eine Sau ist, ja, und dass das irgendwie so abgeht, und dass die nicht langweilig über irgendwelche Politik reden, sondern dass das eben richtig, das ist ja wie Wrestling, es ist ja auch kein Sport, sondern es ist einfach nur eine Show.
Ja, und auch was. Und
dafür ist er halt einfach perfekt.
Total. Und was du auch gerade eben eingangs sagtest, dass es diese The Winner Takes It All-Mentalität gibt, die sich auch in dem Zwei-Parteien-System hier spiegelt. Mit den üblichen Problemen, ne? Wenn Wahl, keine Ahnung, 51-49 ausgeht, und beim letzten Mal war es ja auch so knapp, dann hast du zwar gewonnen, aber du hast trotzdem natürlich potenziell jeder Zweite oder fast jeder Zweite, der dann trotzdem nicht seinen Präsidenten bekommen hat. Also das ist ja die Ungerechtigkeit in so einem
Mehrheitswahl. Das geht ja noch viel weiter. Denn dieses, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt, dieses Electoral College führt ja dazu, dass du mit deutlich weniger Stimmen trotzdem gewinnen kannst. Also Donald Trump hatte 2 oder 3 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Sie hatte mehr Stimmen als er.
In der vorletzten Wahl.
Und es ist übrigens fast immer so. Ja, deswegen rufen auch viele danach, dass dieses System abgeschafft wird. Republikaner natürlich nicht, weil sie sagen, hey, also die Mehrheit gewinnen wir sowieso nicht mehr. Wir brauchen nur die Mehrheit, die uns zum Sieg verhilft, nicht die Mehrheit der Menschen, weil wir ja für die Menschen auch keine wirklichen Angebote haben, außer einem erdachten Kulturkrieg. Insofern spielt das denen sehr in die Karten. Aber wenn du halt die richtigen Staaten gewinnst Und das ist bei uns durchaus ähnlich. Früher hast du halt einfach, in Hamburg wurde SPD gewählt, in Süddeutschland wird eher konservativ gewählt. Das hast du da auch. Du hast extrem viele Staaten, die sind entweder ein Red State oder ein Blue State. Blue ist die Farbe der Demokraten, Red ist Republikaner. Oder ein Purple State. Purple, also lila, die Mischfarbe davon, ist dann eben, da wird mal so gewählt. Mhm. Ja, und das sind die, wo dann extrem viel Wahlkampf gemacht wird, weil die willst du dann gewinnen. Die anderen kannst dich eh drauf verlassen. Colorado wählt Demokraten, Texas wählt Republikaner. Die Stimmen sind eigentlich schon ziemlich sicher und dann willst du halt die, die so Wechselwähler haben, die willst du halt gewinnen. Und da sagst du dann eben auch, wenn du das willst, wie letztes Mal, hey, da ist doch betrogen worden, den Staat hätten wir eigentlich gewonnen, weil die anderen sind sowieso klar und dann behauptest du es einfach. Und
jetzt musst du uns noch mal kurz erläutern, warum man mit weniger Stimmen trotzdem den Präsidenten stimmen kann. Liegt es jetzt an den Wahlmännern oder liegt
es an der? Weil die Stimmen, die jeweils ein Staat erhält, also die Wahlmänner, die du dann eben in dieses Electoral College versendest, die sind ja nicht irgendwie eins zu eins entsprechend der Größe deines Bundeslandes. Was heißt, es wird nicht jedes Mal neu ausgerechnet, es sind immer die gleichen. Das sind dann irgendwie irgendwas zwischen 3 und 60 oder so.
Ja. Das heißt,
also das sind immer die gleichen Stimmen. Unabhängig davon, ob die jetzt 11 Millionen Einwohner haben oder mittlerweile 12 Millionen, die Zahl verändert sich nicht.
Das wird nicht angepasst. Das ist immer
fix. Das ist total fix. Mhm. Insofern musst du halt nicht die meisten Stimmen haben, sondern du musst nur die richtigen Staaten gewinnen. Das ist das Entscheidende. Du musst die richtigen Staaten gewinnen und aus diesem Ergebnis dann 358 oder was jetzt die Gesamtzahl da ist, dann die meisten, 700 irgendwas. Mit 300 noch was gewinnst. Mit 360 oder 361 gewinnst du, glaube ich, die Wahl.
Wahnsinn.
Genau.
Okay,
jetzt. Und das ist natürlich für die Republikaner eigentlich ein Problem. Also eigentlich ein Problem, weil sie haben immer immer weniger Stimmen im Volk. Als die Demokraten, aber durch dieses System gewinnen sie halt dann ab und zu mal die Wahl. Wahnsinn. Und das ist dann das Entscheidende, ja. Das Entscheidende ist einfach nur gewinnen. Ja? Gewinnen. Genau. Und das nächste Mal dann, wenn du verloren hast, dann das nächste Mal gewinnen. Und
genau,
dann
zugucken. Die Gewinnermentalität. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem großen Aufreger, denn da sind wir jetzt irgendwie ganz organisch auch hingekommen, nämlich Trump. Und du hast jetzt dieses Mal gesagt, und ich glaube, das letzte Mal warst du noch nicht so davon überzeugt bei unserem letzten Gespräch. Dieses Mal hast du gemeint, sieht der dann doch so aus, als ob er sehr gute Chancen hat oder es vielleicht sogar wird, der Präsidentschaftskandidat.
Ja, weil, also tatsächlich, und ich meine, sie machen das auch wirklich geschickt, das Team Trump. Ich eigentlich auch davon ausgegangen bin, dass diese ganzen Prozesse, die er gegen sich hat, dass die ihn einfach irgendwie fertig machen werden. Dass die Leute sich von ihm abwenden. Aber es ist, die Leute, und das muss man jetzt einfach mal auch hinnehmen, sie wenden sich nicht von ihm ab. Das ist ja das Dauerproblem, sie wenden sich nicht von ihm ab. Im Grunde ist das, es ist halt eine Personenkult. Die Partei ist auch komplett übernommen worden davon. Also wenn du als gemäßigter Politiker hast du in der Partei keine Chance mehr. Du wirst überrannt, abgemahnt, abgesägt, nicht wiedergewählt. Du musst dich dieser Sache anschließen und entweder die Klappe halten oder sagen, ich finde das gut und ich glaube das auch. Sonst hast du in dieser Partei keine Chance. Und das ist gruselig. Ja? Also ich habe mir noch manchmal denke ich, wenn es denn wenigstens irgendwie ein charismatischer, guter Politiker wäre, ja, bei der auch irgendwie, aber das ist der Dorfdepp letztlich, ne? Der Dorfidiot, der nix weiß, außer irgendwie total ungebildet ist, ja, und dann hat er aber die ganzen Religiösen hat er auch auf seiner Seite, und wenn er gefragt wird, welche Bibelpassage ist denn ihre schönste, ihre wichtigste, dann sagt er, ach, alle. oder das erste oder das zweite Testament. Das Alte oder das Neue Testament. Also beide wichtig. Der kennt überhaupt gar nichts aus der Bibel. Der hat sich mal auf die Kirche gestellt für so ein Foto und hat sie auch noch verkehrt rum hochgehalten, irgendeine Bibel. Der weiß davon gar nichts. Aber die Leute glauben an ihn auf religiöse Art und Weise. Das ist wirklich faszinierend.
Und du hast ja letztes Mal schon gesagt, das ist vielleicht gar kein Hindernis für die Leute. Denn er erzeugt kein Elitengefühl. Obwohl er eigentlich zumindest eine Finanzelite ist und ja auch.
Obwohl er ein goldenes Klo hat. Ja, also wie kann man da noch elitärer sein als dieses Bernsteinzimmer, was er sich da irgendwie reingebaut hat. Also Wahnsinn, ja. Aber es ist quasi dieses vikariöse Leben, ne? Dass du das Gefühl hast, so du gehörst dieser Gewinnergemeinschaft an und es ist eben auch mit wenigen Ausnahmen, aber es sind eben europäische Amerikaner. Es ist dieses weiße Volk, was inmitten des Landes lebt, was wenig Einfluss von außen hat, ja. Was sich da auch nicht verändern lassen möchte. Mhm. Und auch mit Argumenten, es wird alles so, du kommst nicht an sie ran mit Argumenten, es wird alles so gedreht, dann sagen die, aber Trump ist ja eigentlich noch Präsident. Das heißt, dann sagst du, ja, aber dann ist Trump also auch für Afghanistan den Abzug irgendwie diesen katastrophalen verantwortlich. Nee, das hat er ja noch nicht gemacht. Es gäbe zwei Militärs. Also ich denke, alles wird sich so gedreht, dass es irgendwie passt. Ja, dann behaupten sie, keiner hat mehr Geld und die Economy ist furchtbar, geben aber 40.000 Euro für irgendwelche Trump-Aufkleber und Hüte und sonst irgendwas aus. Und du denkst, ach so, ihr habt kein Geld. Okay, alles klar. Also es ist einfach nur Irrsinn. Also es gab... Es ist einfach dieses Gefühl, was den Leuten eingeredet wird. Und ich glaube, das ist auch das, was die AfD sich so ein bisschen abguckt oder was überhaupt rechte Kräfte, die alle jetzt nach Amerika schauen, schauen mal so, okay, wie machen die denn das? Wie kommen wir denn an die Macht? Was müssen wir denn da machen? Was müssen wir den Leuten erzählen? Und es ist ja viel diese Empörung, ja, dieser aufgesetzte Kulturkampf. Weil die Amerikaner sind fast bei Vollbeschäftigung. Die haben irgendwie 3% Arbeitslosenquote. Das ist sensationell. Bidenomics funktioniert total, aber die Leute haben das Gefühl, das Land geht in den Arsch, weil sie das die ganze Zeit gesagt bekommen. Mhm. Ja, sie bekommen gesagt, hier unter Trump war die Economy die beste der Welt, obwohl sie den langsamsten Jobaufbau hatte von den ganzen letzten Präsidenten. Und die Staatsverschuldung nach oben gegangen ist, weil die natürlich den ganzen Milliardären irgendwie die Steuern erlassen. Und Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, der eigentlich jetzt ein perfekter Präsidentschaftskandidat wäre, groß, smart aussehen, kann reden, kann die Leute mitnehmen, der war neulich bei Fox News, diesem quasi Bild TV Amerikas irgendwie zu Gast und hat mit Sean Hannity, einem engen Freund von Donald Trump und einem Moderator dort, ein Interview geführt, Exklusivinterview. Und er hat gesagt, guck mal, hier die Zahlen sind super, das funktioniert, die Leute haben zu tun, das Land boomt. Und dann sagt Sean Hannity, ja, aber trotzdem fühlen die Menschen sich ja unwohl. Und der Grund ist natürlich, dass die denen das sagen. Du, Sean Hannity, sagst denen die ganze Zeit, hier stimmt was nicht. Es ist, das Land geht vor die Hunde, weil ihr es ihnen die ganze Zeit so lange einredet, bis sie es glauben. Ja? Du musst nur, das hat Donald Trump auch gesagt, eine Lüge ist nur so lange eine Lüge, solange du sie nicht oft genug erzählt hast. Du musst sie halt immer und immer wieder erzählen und irgendwann glauben es die Leute einfach. Irgendwann glauben es einfach.
Naja, immer und immer wieder. Ich glaube, es ist auch so, in einer komplexer werdenden Welt ist sozusagen, gibt so ein Mann natürlich sehr einfache Losungen aus. Ne? Der, klar. Und der ist markig und was man halt natürlich sagen muss, er hat halt diese wahnsinnige Machermentalität. Ne? Also ich will das gar nicht loben, aber er sagt natürlich immer, das regle ich sofort, da habe ich sofort eine Lösung. Es gibt überhaupt ja bei ihm auch gar nicht diesen Widerstreit der Ideen, die man ja eigentlich in der Demokratie auch pflegt, sondern da gibt es immer eine einfache Meinung für. Ich glaube übrigens, wer international ein großes Problem bekommt, ist die Ukraine.
Ja, natürlich.
Nicht? Als alter Putin,
wenn die Wahl so ausgeht.
Ja, klar. Genau. Ja, aber, wenn der als erstes sagen, keine Waffen mehr von den USA und jetzt scheiß drauf. Zentrale
Probleme.
Ja, genau.
Ja. Aber es ist eben genau das. Und natürlich auch diese, das guckt sich natürlich die AfD auch ab, diese Opferrolle, ne? Diese ganze Zeit so, wir sind die Verfolgten. Das ist doch eigentlich unser Land. Wir haben das gewonnen vor hunderten von Jahren und jetzt kommen die alle hier rein. Ja, die ganzen Braunen von da unten kommen hier alle rein und wollen unser Land uns wegnehmen. Ja, und
du meinst nicht die
und Frauen wollen unser Land wegnehmen und Schwule wollen unser Land wegnehmen. Und so dieses gute, schöne Amerika der 50er Jahre, wo wir alle in Vororten gewohnt haben und hatten alle einen Cadillac. Und das soll uns jetzt, wo wir die Schwarzen nicht mehr erschossen haben oder aufgehängt haben, aber wir mussten uns schon die Schuhe putzen. Also, und das dieses Land wollen die eigentlich zurück. Und zumindest wird ihnen die ganze Zeit gesagt, dass dieses Land, diese Version des Landes in Gefahr ist. Mhm. Ja, und dann bist du eben der Verbündete. Die Sache ist nämlich, er tritt ja die ganze Zeit, er müsste ja gar nicht bei diesen ganzen Prozessen auftreten. Das ist müsste gar nicht da sein. Also die Zivilprozess da, müsste er, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, müsste nicht da sein, aber er weiß eben ganz genau, hey, ich bin da, wenn ich da hingehe, dann ist die Presse da. Dann machen die Bilder von mir, dann wird er gezeichnet, dann wird darüber geredet, was hat er gesagt. Also das ist, ich bin die ganze Zeit und niemand redet über irgendwelche anderen Kandidaten, sondern alle reden über mich. Und meine Leute sehen auch gleichzeitig noch, guck mal, da steht er vor Gericht für uns. Ich meine, er sagt es ja wirklich wie Hitler. Ich mache das für euch.
Mann,
ja, ich mach das für euch. Nicht ich werde angeklagt, sondern ihr werdet angeklagt. Und das ist ja einfach eine Lüge. Er wird angeklagt. Er ist der Kriminelle. Er ist das, was wirklich, er bricht das Gesetz. Er wird angeklagt, nicht die Leute, nicht das Land, nicht die Version des Landes, sondern einfach nur er. Außer natürlich, die Menschen sind der Meinung, er mag ein Verbrecher sein, aber er sollte dafür nicht ein Verbrecher sein. Wir sollten eigentlich alle in der Lage sein, uns das zu nehmen, was wir wollen, und dann ist es unseres. Und ich glaube, vielen Menschen geht das tatsächlich auch so. Weil die sagen sich auch, ey, weißt du was? Ich habe drüber, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, aber mir wurde das klar, als die Menschen bei der Bestimmung des Kapitols mit diesen Segregation Flags da reingelaufen sind. Es gab ja, beim Bürgerkrieg haben sich ja Staaten gelöst von den Vereinigten Staaten der Amerika und haben dann gegeneinander Bürgerkrieg geführt, also Süden gegen Norden. Und die hatten ihre eigene Flagge und die war so rot mit so einem blauen Kreuz durch. Ja? Und damit laufen die ja teilweise immer noch rum und denkst so, warum laufen die eigentlich mit einer Flagge von Verlierern rum? Ihr habt doch den Krieg verloren, die Sklaverei wurde abgeschafft, ihr musstet kleinen Ball geben oder wieder reingehen. So. Und die sehen das gar nicht als Verliererflagge. Und die sehen auch den Bürgerkrieg gar nicht als verloren an, den Krieg, sondern für die ist Krieg, seit sie da gelandet sind. Und das war halt ein Kampf. Ja, also haben wir halt ein Battle mal verloren. Aber eigentlich sind die immer noch, fühlen die sich immer noch im Krieg und eigentlich auch wirklich als Sieger, weil die halt sagen so, ey, weißt du was, okay, wurde halt Sklaverei offiziell abgeschafft, 1865, aber 1965 durften die trotzdem nicht aufs selbe Klo wie ich, also wer hat denn hier gewonnen? Also erzähl mir doch nichts. Und diesen Kampf sehen die halt in Gefahr und sagen sich, hey, weißt du was, die kommen uns gerade schon mal wieder ein bisschen zu nah, da müssen wir uns, da brauchen wir jemanden wie den, und der uns rettet. Ja.
Na, Wahnsinn.
Und sagen sich, ey, tut mir leid, aber es war immer Kampf. Kampf ist immer Kampf. Wir sind, ob du fair kämpfst oder unfair kämpfst, ist egal. Wir wissen auch, deswegen können die sich auch diesen zwei Ursünden des Landes oder der europäischen Amerikaner eben nicht stellen, weil die gehen erstmal in das Land rein, machen die Ureinwohner platt, ja, nehmen das Land weg, das heilige Land. Ja. Schicken die da irgendwie raus in diese staatenlose Zone, wo die dann irgendwie Glücksspiel betreiben dürfen, um noch ein bisschen Geld zu verdienen und alle zu Alkoholikern werden. Und dann, als diese großen Länder da nicht bearbeiten konnten, weil es zu teuer gewesen wäre und es gab nicht genug Leute, dann haben sich halt Afrikaner aus Afrika geklaut und die da hingesetzt und so getan, als wäre das deren Eigentum. Und der auch die ganze Geschichte der Leute auch geraubt, die gar nicht wissen, wo sie letztlich irgendwann mal hergekommen sind. Und diese Ursünden werden einfach überhaupt gar nicht richtig aufgearbeitet in dem Land, sondern so wegignoriert und sollen ja auch aus den Geschichtsbüchern sogar wieder verschwinden.
Also ja, und Rassismus ist da ja auch immer noch ein ganz aktuelles Thema, denn letztendlich, also man sieht es ja an den aktuellen Fällen, wenn du angehalten wirst im Auto und du hast die falsche Hautfarbe, hast du immer noch eine gewisse Chance, dass du einfach erschossen wirst for no reason.
Klar.
So passiert.
Ja, darfst du gar nichts machen. White Privilege. Und natürlich gibt es dann auch Menschen, das kann ich auch durchaus verstehen, ja, mit so Affirmative Action, die dann jetzt eigentlich auch wirklich ewig darauf hingearbeitet haben, irgendwann mal dran zu sein. Und dann wird aber aus Gründen, das ist eben jetzt, also nein, wir müssen jetzt hier aber eine schwarze Frau oder eine Frau aus Südamerika muss jetzt dahin oder jemand, der behindert ist, wird dir dann vorgeschoben, dass du das Gefühl hast, ich habe mich doch aber auch rechtmäßig dahin gearbeitet, aber mir wird die ganze Zeit jemand davor gesetzt, und die fühlen sich dann benachteiligt. Und ich kann das verstehen, dass sie dieses Empfinden haben. Das kann ich total verstehen. Und dass sie dann sagen, so, dass das eben nicht, dass eben hart arbeiten und für etwas kämpfen eben nicht mehr ausreicht. Das wurde ihnen aber immer versprochen. Das ist eigentlich deren amerikanische Traum.
Wollen wir noch mal ganz kurz über die Sicherheitspolitik sprechen, wenn möglicherweise ein Präsident Trump wieder in die Macht kommt. Da gibt es ja, glaube ich, verschiedene Achsen. Wir haben schon über Ukraine geredet. Jetzt letzte Woche war zu lesen, dass ein hochrangiger US-Admiral ausgeplaudert hat, dass Donald Trump bei seiner letzten Amtszeit mal ins Feld geführt hat, möglicherweise den Europäern bei einem Angriffskrieg gar nicht mehr zu Hilfe zu kommen, möglicherweise gar nicht mehr den atomaren Schirm auch noch über uns zu spannen. Dann gibt es ja den Konflikt mit China, den er ja momentan als Handelskonflikt angezettelt hat. Man darf auch nicht vergessen, ist ja der erste, der auch anfing mit Zöllen und Strafzöllen und, ja, und Bans. Ne? Seitdem macht das ja auch die Europäische Union.
Ja.
Früher hieß es ja mal freier Handel. Was glaubst du, was das für sicherheitspolitische Auswirkungen hat, wenn Trump Präsident wird?
Naja, für ihn sind die ja alle schwach. Mhm. Demokratien sind schwach, weil die Kompromisse eingehen müssen, weil die um Stimmen der Leute buhlen müssen. Der findet einen Boss gut. Er war mal Boss und der findet Boss gut. Putin, ja, ja. Boss. Ja, der sagt, was, hier, Wahlen, ja. Oh. Ändern wir so, dass ich immer gewinne, fertig. Kim Jong-un, Xi, die findet er stark, weil die klären das jetzt einfach mal und dann bleiben einfach an der Macht und lassen sich da von niemandem reinreden. Das findet er super. Das sind seine Verbündeten. Und deswegen auch zu sagen, naja, komm, Trump, das ist doch alles nicht so schlimm, das stimmt nicht. Also das würde einfach dafür sorgen, dass die Amerikaner sich aus diesem westlichen Bündnis lösen werden.
Naja, das weiß ich nicht. Und ob er sich jetzt wirklich mit Kim Jong-il also, irgendwie vereint, das glaube ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Aber,
also du kannst dich einfach nicht drauf verlassen, könntest dich auf die Amerikaner noch weniger verlassen als bei seinem ersten Amtsantritt. Übrigens, total interessant, finde ich zumindest bei einem dieser Prozesse neulich, also letzte Woche, wurde gerade debattiert, ob ein Präsident grundsätzlich Immunität genießt. Ja? Und Trump hat ja schon vor Jahren mal Deutschland gesagt, ich könnte auf Fifth Avenue einfach jemanden erschießen, ich würde keine Stimme verlieren.
Ja.
So, und dann gab es ein Gericht mit drei Richterinnen, die haben sich das angehört, was seine Richter dazu sagen hatten, seine Anwälte dazu sagen hatten. Und die haben dann diese Fangfrage gestellt, haben gesagt, dürfte ein Präsident sein Spezialteam losschicken und einen politischen Rivalen ermorden lassen?
Mhm.
Und dann haben die gesagt, unter Umständen ja. Also beziehungsweise dürfte er dafür belangt werden, ja, wenn er das macht. Und dann ja, aber nur wenn wenn er impeached wäre und der Senat ihn quasi verurteilt hätte. Was nirgendwo steht. Die haben sich einfach ausgedacht. Ja, die haben einfach gesagt, so, ja, es müsste dafür einen Kongressprozess geben, der dafür in Gange und erst wenn die ihn quasi verurteilen, sonst dürfte er das machen. Und dann lacht natürlich das ganze Land, also zumindest das liberale Land, weil sie sagen so, aber vorsichtig, aber der Präsident ist gerade Joe Biden und der politische Rivale ist Donald Trump. Nach eurer Aussage müsst ihr den quasi dann einfach auch ermorden lassen. Also dass die Diskussion überhaupt schon so weit gegangen ist, dass jetzt darüber debattiert wird, und zwar ernsthaft debattiert wird, darf der Präsident seinen politischen Gegner ermorden? Oder darf er überhaupt jemanden ermorden, der ihn dann irgendwie im Senat verurteilen könnte, kann er sagen, so die drei verurteilen mich, also lass ich halt dir ermorden. Und sagst so, hey, politische Immunität, ja, ist es fürs Wohl des Volkes. Also das ist schon, da fasst ihr echt den Kopf und denkst, mal, wo sind wir eigentlich gelandet? Wie weit sind wir da eigentlich gekommen? Und ich glaube eben auch wirklich, weil du meintest, naja, so weit wird es nicht kommen, ich glaube schon, dass Trump, und deswegen finde ich das Thema so krass wichtig und beschäftige mich wirklich auch geradezu manisch damit seit Jahren, wenn Amerika da kippt und er würde auf jeden Fall versuchen, das System dann so zu ändern, mit seinen Anhängern, ohne moderate Politiker so zu ändern, dass es nur noch für ihn funktioniert. Und dann, das würde das Ende von Wahlen bedeuten. Und dann kannst du wirklich überlegen, ob dann Staaten wirklich aus den dann wieder austreten oder ob deren Staaten sich dann bekämpfen darüber. Also das kann wirklich, wirklich, wirklich passieren. Wahnsinn. Also vor 4 Jahren haben sie schon gesagt, wählt, ihr müsst die Demokratie retten. Das haben ja auch, deswegen haben ja auch 81 Millionen einfach den Biden gewählt, 74 Millionen in Trump, was das zweitbeste Ergebnis ist der Geschichte. Und das wird dieses Mal noch krasser werden. Mm. Ja. Und dann, wenn dieser Schutzmantel Amerika für das westliche Bündnis wegfällt und du dann in Frankreich Le Pen hast, in Italien sind die Rechten schon in der Macht. Also was blüht uns denn dann? Mm. Ja. Also
ja, oder vielmehr, was ist das Versagen oder was ist das Versäumnis der demokratischen Parteien, dass das passieren kann? Warum haben die Demagogen so viel Erfolg? Also das könnte man ja auch fragen. Ne? Also Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, hat ja kürzlich der Ampelregierung Sprachlosigkeit vorgeworfen. Er hat gesagt, ihr macht ja Dinge, die gut sind, aber ihr könnt sie nicht vermitteln. Ihr könnt dem Volk nicht erklären, warum ihr das macht und warum das wichtig und gut ist und das, was ihr Gutes macht. Weil das Einzige, was hängen bleibt, ist, die Ampel ist eine totale Versagerregierung. Und ich glaube, da sind noch viele Aufgaben zu lösen. Man könnte es ja auch.
Aber es ist meiner Ansicht nach, das ist so wie immer. Die werden gewählt, die Politik gut erzählen können.
Genau.
Ja?
Genau.
Das ist zum Beispiel eigentlich wirklich eine Stärke von Habeck. Habeck kann Politik gut erzählen.
Ja? Auch so er nicht wie nur, ein Politiker, ne? Er spricht wie
also
ein Mensch.
Auch so, also eben, weil er auch ein Autor, ein Philosoph ist und sowas. Mhm. Ne? Der kann schon Menschen auch mitnehmen. Also vielleicht jetzt mit seinem aktuellen politischen Thema halt weniger. Das fällt ihm dann vielleicht auch schwerer. Mhm. Aber eigentlich ist das seine große Stärke. Mhm. Und auch selbst auch ein Scholz ist deswegen gewählt worden, meiner Ansicht nach, weil er die richtige Geschichte erzählt hat. Und etwa hat er die Geschichte von Kontinuität erzählt. Mhm. Er hat die ganze Zeit immer, da ist immer drauf geachtet, bei jeder Befragung, in jeder Fernsehsendung hat er gesagt, ja, das ist wichtig, deswegen machen wir das und das auch schon, weil er ja quasi als Vize eh in der Regierung war. Und machen das dann so weiter.
Ja.
Und da hatten die Leute die ganze Zeit das Gefühl, wir wählen ja quasi die Merkel wieder. Wir wählen ja quasi das, uns geht es ja eigentlich gar nicht schlecht, wir wählen das ja quasi weiter. Und das ist die Erzählung, auf die sie sich geeinigt haben und die funktioniert.
Naja, aber ob das jetzt richtig war,
und auch,
im Endeffekt weiß ich jetzt nicht. Also wenn man jetzt sieht, wie groß die AfD geworden ist. Also ich hab gestern von Martin...
Es hat zum erstmal zum Wahlerfolg
geführt. Ja? Ich habe gestern von Martin...
Und auch die AfD erzählt natürlich ihre Geschichte. Mhm. Und zwar ziemlich perfekt.
Mhm.
Ja?
Gestern,
also du wolltest was
gestern,
sagen?
Nee, nicht schlimm, passt zu gut zur AfD, weil gestern habe ich ein Statement von Martin Sonneborn von der Partei geteilt, der gesagt hat, die Ampelregierung ist die heimliche Geheimwaffe der AfD. Und klar, das muss man natürlich auch mal sehen. Ne? Also immerhin sind sie jetzt noch mal deutlich erstarkt. Und deswegen diese Sprachlosigkeit oder was du gesagt hast, Politik besser erzählen können, das ist, glaube ich, eine Aufgabe von demokratischen Strukturen und Parteien, die man noch besser machen kann, um es mal ganz neutral zu sagen.
Auf jeden Fall, aber was es eben auch ist, es ist auch schwerer geworden, zu den Menschen durchzudringen.
Ja.
Früher hast du halt, man muss sich auch nicht die ganze Zeit mit früher beschäftigen, dann ist halt so, muss sich auch drauf einstellen, aber früher hast du halt Tagesschau geguckt und noch eine Zeitung gelesen und dann waren alle ungefähr mass o menos auf demselben Bildungsstand, ja, also selben Informationsstand, was los ist. So, und jetzt schiebt sich da jeder so seine sozialen Medienkanäle so zurecht, dass er eigentlich nur noch mit dem konfrontiert wird, was er sowieso hören will.
Ja, ja.
Ja, du hast ja nicht die linke Presse und die rechte Presse und die Zentrale und so, sondern im Grunde liest du das, was du hören willst und lebst auch dann irgendwann nur noch in dieser Realität.
Ja. Ja,
lebst nur noch in der Realität, dass es irgendwie alles schlecht ist und alles mies ist. Und wie sollen die denn? Die hören doch nie ein Habeck, die hören doch nie eine Baerbock, die hören die nie. Die hören nur, die sehen nur Artikel, wo gesagt wird, die klauen Geld von uns und die leben im Luxus und wir leben in der Scheiße. Und die können nichts und versuchen uns zu betrügen und schau sie dir an. Ja. Mhm. Jetzt wollen sie den Bauern noch an die Kohle und so. Also,
die Frage.
Das ist einfach, wie soll man überhaupt zu denen durchdringen? Ich glaube ja, in der Konsequenz musst du wieder mehr auf die Straße. Ich glaube, das ist letztlich, da muss wieder die Wahrheit hin, weil wenn wir dann erstmal so weit sind, ich wundere mich eigentlich, dass wir nicht schon längst da sind, dass die KI uns andauernd irgendwelche komischen Videos schickt von Scholz, wie er Pferde auspeitscht und Baerbock, wie die sich nachts irgendwo in Südamerika besäuft. Einfach so, weil die KI das einfach mal kurz eingezippt, schon jetzt läuft das Video rum. dann bist du noch viel mehr davon abhängig, das wirklich auch live zu erleben. Ja, stell dich auf, weil du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, dass diese Kennung in der Ecke halt auch nicht geben wird, muss draufstehen KI. Das wird nicht passieren. Warum auch? Ja. Was heißt, ich glaube, Politik muss einfach wieder mehr auf die Straße.
Ja, ja.
Genau wie die Leute auch wieder mehr zu Konzerten gehen. Wird das einfach wieder mehr auf der Straße stattfinden müssen.
Ist ein gutes Stichwort und da können sich auch die russischen Trolle nicht so einmischen, die sicherlich beim nächsten Wahlkampf eine große Rolle spielen werden.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also in Amerika genau wie in Deutschland.
Genau.
Wann wählen wir wieder? 25?
Ja, 25, September 25.
Na, jetzt haben wir erstmal die Wahlen in Sachsen und Thüringen auch.
Die sogenannten AfD-Wahlen.
Die AfD-Wahlen.
Ja, naja, du hast ja gesehen, ja. Wie die Hochrechnungen sind. Aber jetzt verzetteln wir uns heute unser Amerika-Spezial.
Aber das ist auch mal spannend zu sehen, ob dann die CDU wirklich mit den Linken zusammengehen, um eine AfD-Regierung zu verhindern.
Das in der Tat, alles dort zu sehen, wird ganz spannend. Klaas, ich danke dir herzlich für deine Infos, für diese intensive Amerika-Folge. Wir waren vielleicht manchmal ein bisschen fragmentarisch und sind mal hin und wieder da gesprungen. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht alles reinpacken konnten. Vielleicht hören wir uns ja einfach nochmal dieses Jahr, denn es wird sicherlich das Thema USA und USA-Wahl wird spannend bleiben. Also freue ich mich auf schon auf unser drittes Mal. Vielen Dank, Klaas. Bis bald.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.